ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Also ich habe ja mit Handy 1985 ein Interview geführt. Er hat gesagt damals, also wir konnten nicht mehr weitermachen, wir haben nicht miteinander gesprochen. Es war wie eine Ehe zu fünft. Ein Druck ohne Ende nach Hotel California, was Tolles zu machen. Und wir waren dem Druck nicht gewachsen, auf Tournee zu sein, immer unter Drogen, Alkohol, unter Stress.
Das ist Musik von den Eagles und über die Band, diese amerikanische Band, sprechen wir heute nochmal bei Urban Pop, die Musik Talk mit dir. Hi Peter.
Hi Oke.
Wir reden über die Eagles, weil die Geschichte noch längst nicht zu Ende erzählt ist. Im ersten Teil haben wir schon über die ersten drei Platten gesprochen, die drei Alben, die schon der aufstrebende Erfolg waren dieser Band und die gezeigt haben, was für verschiedene Wurzeln, auch musikalische Art, diese vier Männer, jetzt bald fünf Männer in dieser Band mitgebracht haben. Eine ganz spezielle Eagles-Mischung. Ja, und wenn du so willst, Peter, sind wir jetzt ja im Jahr 1974, 75 angekommen und das Album, das da gerade rausgekommen war, das war On the Border. Das war ein großer Erfolg mit ziemlich vielen Nachfragen im Radio, auch Hits natürlich darauf. Die Eagles standen da im amerikanischen Umfeld als eine Band, die immer noch aufstrebend war. Ich wollte eine Frage noch gestellt haben. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wie die Eagles im Vergleich zu, sagen wir mal, Jackson Browne dagestanden haben, der ja immer so eine Art musikalisches Gewissen von Amerika auch war. Oder vielleicht zu Crosby, Stills, Nash & Young, die sich ja auch sehr engagiert haben zwischendurch.
Politisch, Ohio und so.
Ganz genau.
Ja, die Eagles wurden immer so betrachtet, als hätten sie damit nichts zu tun, aber das ist ein Irrtum. Also erstens war besonders Don Henley ein sehr, sehr politischer Mann, auch Glenn Frey, die sich auch geäußert haben, die an sehr vielen Benefizprojekten teilgenommen haben, die immer wieder Sachen unterstützt haben, Projekte unterstützt haben, soziale Projekte. Zusammen mit Jackson Browne sehr oft übrigens, die sich immer auch so geäußert haben in ihren Songs oder in ihren Äußerungen, gesagt, sie wären ohne Haltung und ohne Aussage, das ist absolut falsch, weil sie waren trotzdem engagiert, sie sprachen ganz oft Umweltzerstörung an, besonders auf den Alben, die jetzt noch kommen, oder soziale Ungleichheit und Härte, zum Beispiel Atomkraft, oft ein Thema, Umweltzerstörung, sagte ich schon, das Scheitern idealistischer Träume, das ist ein Grundthema bei den Eagles, das Scheitern durch äußere Umstände, Politik, aber auch Lebensstil, Lebenswandel, Kommerzialität, Oberflächlichkeit des modernen Lebens. Also diese Dinge gingen schon relativ tief. Also das kann man wirklich nicht sagen, dass die Eagles einfach nur nette Musik machten und sonst sich um nichts kümmerten.
Ich finde, dieser Kontrast ist eigentlich sehr interessant und ich glaube, du hast recht, das ist der Einfluss von Don Henley, der eigentlich, glaube ich, ein sehr nachdenklicher Mensch ist, oder? Ja. Du hast ihn mal getroffen?
Sehr, sehr nachdenklich. Ich habe ihn lange interviewt. Das war dann aber schon 1985, da kommen wir dann später drauf. Sehr nachdenklich, überlegt, sehr, ist sagen wir mal, kein fröhlicher Mensch, glaube ich. Manchmal kann er wahrscheinlich auch ziemlich hart sein, ja, das glaube ich schon. Naja, aber jedenfalls sind wir jetzt erst bei 1975 angelangt und dann arbeiten sie natürlich am nächsten Album. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das Hauptduo, Songschreiber-Duo, eben Frey und Henley sind. Die beiden, so ein bisschen Lennon McCartney-mäßig.
Whoa!
Sie wohnen auch jetzt zusammen in Beverly Hills, haben sie ein Haus gemeinsam und sagen, die ganze Zeit sind sie am Musik machen. Der eine schreibt was, der eine spielt was auf der Gitarre. Sie stimmen sich ab, sie sagen auch, ich habe die Idee. Und wenn es um Texte ging, dann war meistens Henley dran. Fry war mehr für die musikalischen Rock'n'Roll-Ideen oder Gitarren-Ideen dran. Aber Henley war der Texter. Er sagte ja selbst, ja, einer muss es ja machen. Ich war auf der Uni. Insofern, ich kann mit Worten besser umgehen. Und er ist tatsächlich auch jemand, der besser schreiben konnte.
Er hat auch Literatur studiert, glaube ich. Ja. Also richtig eine universitäre Bildung genossen.
Ja, ist gut. Er sagte zwar, ich bin nicht Joni Mitchell, oder später sagte, hat er sich mal mit Sting verglichen, da so Poeten oder Dylan oder Joni, die auf einem hohen poetischen Punkt, so bin ich nicht, sagt er. Ich versuche es ein bisschen einfacher, aber trotzdem kann ich mit Worten schon umgehen, mit Metaphern und Bildern, und das war wirklich seine Stärke.
Album One of These Nights heißt es, 1975. Das wird wieder gemacht mit Bill Simchick, dem Produzenten, den sie jetzt haben. Da ist aber auch dann der nächste Mensch dazugekommen, nämlich, wir haben schon drüber gesprochen, Don Felder, der Gitarrist, als fünftes festes Mitglied.
Ja, dem haben sie nun nach der guten Rolle, die er auf On the Border gespielt hatte, mit zwei Gastauftritten, waren sie so beeindruckt, haben sie gesagt, komm, wir brauchen noch eine zweite Gitarre, eine richtig schöne Lead-Gitarre dazu. Und er war fünftes Mitglied, was ich einen tollen Schritt fand, ehrlich gesagt. Und für Felder doch irgendwie eine wahnsinnige Sache. Er wurde ja nicht angestellt, so wie Ron Wood das früher bei den Stones war. Am Anfang war er ja nur Angestellter. Nee, er war wirklich fünftes Mitglied und gleichberechtigt. Und insofern, ja.
Also das finde ich auch bemerkenswert, vor allem wenn man weiß, dass eben die Diskussion im Studio auch mit dem neuen Produzenten, das hatte mit dem, glaube ich, wenig zu tun, sondern eher mit den verschiedenen Temperamenten dieser, also Bernie Ledden und eben Fry und Henley, die durchaus immer diskutierend haben, wie es denn weiter ist, was gut ist. Also offenbar, also ich habe hier, wie gesagt, die Erinnerung von Don Felder vor mir liegen, der sagte, Bernie Ledden soll zu ihm gesagt haben, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, als du eingestiegen bist. Also es war schon irgendwie ein Risiko gewisserweise, aber...
Ja, das war mittlerweile das Grundprinzip in der Band. Das wurde immer, immer stärker, immer schlimmer. Es nahm auch vielleicht zu durch den gewachsenen Stress, denn sie gingen auf Tournee, nahmen gleichzeitig auch wieder eine neue Platte auf, flogen manchmal von einem Konzertort irgendwo nach Florida, um dort im Studio was aufzunehmen, nahmen es nachts auf, flogen dann wieder zurück, um am nächsten Tag wieder auf Tournee zu spielen. Und das überleben solche Leute nur mit irgendwelchen Drogen, Pillen oder sonst was oder viel Alkohol. Und das war also auch ein Grund des Übels. Dadurch mehr Reibungen, mehr wirklich atmosphärische Störungen. Wie sagte Henley, ja, kreative Spannung, creative tension ist ja schön, aber so viel hatte ich mir nicht davon gedacht. Also das war mir nun echt zu viel. Das war dauernde Spannung, und die immer schlimmer wurde. Und irgendwann hat Henley dann gesagt, ey, eigentlich sind in der Band doch die beiden, die Songs schreiben, sind die Entscheidenden. Die sollten auch ein bisschen mehr bestimmen. Und am Ende sagte er, so eine Band kannst du eigentlich nur führen als Diktator. Sonst funktioniert da nichts. Dieses gleichberechtigte, die demokratische Prinzip ist in einer Band eigentlich...
Got your deal.
okay, geht vielleicht bei Coldplay, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube das auch nicht bei Coldplay. Ich glaube das nie, aber davon abgesehen hat das zum Teil die anderen nicht so gestört und zum Teil hat es sie sogar richtig massiv gestört, glaube ich. Also Don Felder, wenn man ihm so glauben will, sagte, naja, Bernie Ladin, der kommt offenbar, ich wusste gar das gar nicht, der hat offenbar sehr viele Geschwister, da musste er sich immer durchsetzen. Das heißt, der war so eine Art Kampf um alles, war der gewohnt. Das war so sein normaler Umgangston, okay, offenbar. Randy Meister muss ein sehr schüchterner Mann gewesen sein, ist ja schon verstorben vor einigen Jahren. Ein sehr zurückhaltender Musiker einfach, der sehr gerne Musik gemacht hat. Und dann eben diese beiden, Henley und Fry, ja, die sich oft einig, aber nicht immer einig waren.
Nee, nicht immer. Da wurde oft um Worte wurden diskutiert, um Phrasen, um kurz kleine Sachen wurde alles ausdiskutiert. Also eine Band, die, sagen wir mal, nicht mal ein bisschen Ruhe und Entspannung nahm. Und diese Platte, die nächste, die One of These Nights, genau wie der Titelsong heißt, die klingt ja noch relativ entspannt. Ne? Also da ist dieser Riesenhit drauf, One of These Nights, eine der großen. Dann andere große Hits mit Lying so Eyes. She tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. Und Take It to the Limit, einer der bekanntesten Songs, so eine Art Gospel-Ballade. Sehr, sehr schön. Von Meisner mitgeschrieben und auch von Meisner gesungen. Heutzutage wird dieser Song, ich glaube, eher von Henley gesungen. Ich bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls Take It to the Limit, einer, finde ich, der sehr starken Eagles-Songs. Und sonst ist das, finde ich, so ein Übergangsalbum. Also kommerziell sehr erfolgreich. Es nimmt ja auch nicht ab, der Erfolg. Er wird immer mehr, immer größer. Und insofern, werden auch die Konzerthallen und Stadien größer.
Also der Druck nimmt wahrscheinlich dann auch zu und die Erwartungen auch der Plattenfirma. Aber ich glaube, insgesamt innerhalb der Band wächst dieser Erfolgsdruck. Weil Erfolg ist schon auch wirklich, was die wollen. Die hätten jetzt ja auch sagen können, wisst ihr was, wir machen mal ein halbes Jahr Pause. Das haben sie aber nicht.
Nee, also ich weiß nicht, welche Sachen da eine Rolle spielten. Verschiedene, ein Manager, ein Tourneeveranstalter, eine Plattenfirma. Und natürlich brauchten die Eagles jetzt für Plattenaufnahmen immer mehr Zeit. Also das ging ja am Anfang mit 2 Wochen, 6 Wochen. Dann wurden es, glaube ich, ein paar Monate. Und es wurden immer mehr. Insofern, das spielt auch noch eine Rolle. Die Zeit wird knapp.
Bernie Ladin steuert einen Song bei auf dieser Platte, der heißt I Wish You Peace, den er kurioserweise, ist ein bisschen wie so eine Fußnote wirkt es, aber es ist nicht ganz unentscheidend, den hat er zusammengeschrieben mit Patti Davis, mit der er damals zusammenlebte, und das ist die Tochter von Ronald Reagan.
Ja, das war seine Freundin. Aber diese Tochter war von den Eltern verstoßen worden. Also auch besonders von der Mutter. Also insofern, die hatte kein gutes Verhältnis zu Ronald. Trotzdem zum Beispiel Fry fand es ganz furchtbar, dass nun die Tochter von Reagan ein Stück auf seinem Album, auf dem Eagles-Album haben sollte. Also das fand er überhaupt nicht witzig.
Und der war eben damals schon in Kalifornien politisch an der Spitze.
Der war
Gouverneur.
Gouverneur war er doch, ne?
Ja. Ganz genau. Und setzte offenbar schon an für seine Präsidentschaftskandidatur. Genau. Das hat ihn überhaupt nicht gepasst. Daran blitzt nochmal so ein bisschen auch die politische Einstellung der Eagles auf, die sonst ja gar nicht, du sagtest das in den Texten, aber sonst ja gar nicht so wahrgenommen wurde. Auch dieses Album ist sehr erfolgreich, auch international. Sie gehen ja auch auf, man darf es nicht verkennen, nicht nur in den USA auf Tournee, auch in Europa gehen sie auf Tour.
Ja, das fängt jetzt dann an. Also ich glaube, der erste deutsche Auftritt war 77. Das ist aber dann schon nach dem nächsten Album. Also ich glaube, in Europa waren sie dann nur in England. Also da waren sie noch nicht so viel unterwegs. Aber
der Einfluss von Bernie Ladin, der nimmt spürbar ab. Also auch dann diese... Na, Wurzel ist vielleicht zu viel gesagt, aber dieser Einfluss dieser Musik, dieser Bluegrass-Country-Sache, kann man
ja,
das sagen?
Ja, Einfluss nimmt eindeutig ab und darunter hat Bernie Ladin auch gelitten. Also das fand er nicht mehr so gut. Es hat ihn so weit gestört, dass er die Band verlassen hat. Ich meine, das ist schon ein Schritt. Entweder du warst erschöpft oder nervlich am Ende oder du warst musikalisch so enttäuscht über die Entwicklung. Jedenfalls den Schluss dann zu fassen, ich höre jetzt auf, ich gehe hier raus. Das muss ich schon sagen, mutig. Also jedenfalls 75 war es, er war raus.
Okay, und statt Bernie Ladin steigt dann jemand anders ein, auch eine Persönlichkeit, über die wir schon gesprochen haben, ein schillernder Typ, Joe Walsh.
Ja, das war nun ein Gitarrist, der aus dem Hardrock kommt. Den habe ich schon gesehen mit der James Gang, das war ein Trio aus Cleveland. Joe Walsh, der stammte aus Kansas, aber der Vater war Army-Pilot, stirbt dann bei einem Einsatz, die Mutter Pianistin. Der zieht viel um mit seinen Eltern. Ohio ist dann seine Basis. Da lernt er dann auch die James Gang kennen und spielt dann bei den Kent State Unruhen. Da tritt er mit seiner Band auf und er sieht das hautnah, wie da Studenten niedergeschossen werden von der Nationalgarde. Der Song, über den Crosby, Stills, Nash damals und Young Ohio gemacht haben. Und die James Gang war, wie gesagt, ein Power-Trio, das sehr erfolgreich war, hat zwei Platten gemacht. Und die habe ich im Vorprogramm gesehen von The Who 1970 in London. Da hat The Who Tommy in großen Opernhäusern vorgestellt und da waren die James Gang die Vorband. Und seitdem kennen sich Pete Townshend und Joe Walsh sehr, sehr gut. Er sagte, von Townshend habe ich viel gelernt. Wir sind beide die gleichen Arten von Gitarristen, die Rhythmus und Lead und Solostimmen gleichzeitig spielen können. Das machte Joe Walsh, das machte auch Townshend dauernd, der ja unheimlich vielseitig spielt. Leider, sagte Joe Walsh, bin ich dann auch ein Freund von Keith Moon geworden, der natürlich damals noch der Schlagzeuger von The Who war. Und da habe ich dann also gelernt, die alle schlechten Dinge wie zu viel trinken, zu viel Hotelzimmer zerstören und Party zu machen. Das war die Freundschaft mit The Who. Und dann hat er die James Gang verlassen, hat eine andere Band gegründet, Barnstorm, und hat mit denen Alben aufgenommen, ist dann wieder Solist geworden, hat Soloalben gemacht, war ein sehr profilierter Sänger-Gitarrist, einer der besten Gitarristen. Er wird sehr hoch gehandelt. Und ich habe dessen Platten schon geliebt und gespielt, auch im Radio, und war dann doch schon ein bisschen überrascht, dass die Eagles ihn aussuchten. als neuen Gitarristen. Weil ich dachte ursprünglich, ja, der ist doch ein bisschen zu kantig. Der spielt tolle Slide-Gitarre, so ein bisschen wie Duane Allman. Und ist der nicht zu rockig, zu riffig oder so? Aber nein, es passt wirklich gut. Es ist ein sehr positiver Einfluss. Und auch als zusätzliche Gesangsstimme ist er auch sehr interessant. Er hatte dann ein tragisches Erlebnis. Seine 4-jährige Tochter wurde beim Autounfall getötet, was ihn komplett psychisch niedergemacht hat, weil er sagt selbst, seitdem habe ich dann angefangen, nur noch Drogen zu nehmen und Alkohol zu machen, um das zu verarbeiten. Ist natürlich keine Lösung, gab auch keine Lösung, aber unter diesem Manko musste also die nächste Karriere leiden. Also während der gesamten Eagles-Zeit bis in die 90er Jahre war Walsh dauerhafter Drogenabhängiger und Alkoholabhängiger, bis er dann erst in den 90ern geheilt wurde davon. Also das war schon sehr ein Riesendilemma.
Ein totales Dilemma, und gleichzeitig ist Joe Walsh auch auffällig als exzentrische Figur. Er hat immer bunte Klamotten an, auch damals schon. Irgendwie hat er eine sehr markante Stimme, also wo man denkt, passt das wirklich zu den Eagles? Also es ist ja keine, wenn du so willst, keine schöne Stimme.
Nee, eine sehr hohe nasale Stimme.
Und es ist ein bisschen rau, ist ja auch noch rauer geworden über die Jahre, natürlich auch durch seinen Lebenswandel, aber das war schon eine erstaunliche Personalie, möchte ich sagen, oder?
Und er hat so einen trockenen Humor, der hat, glaube ich, auch die Leute überzeugt, und er war einfach ein guter Kumpel von den Eagles, deswegen haben die gesagt, okay, lassen das machen. Und selbst der Produzent Bill war am Anfang nicht überzeugt, ob das zusammenpasste, aber es zeigte sich doch, und der wird nun der Ersatz. Er muss natürlich auf einmal dann ganz andere Sachen spielen, und Don Felder musste viele Jobs von Bernie Ledden übernehmen, also Banjo, diese ganzen Folk-Bluegrass-Gitarren, die musste Don Felder dann mit übernehmen. Aber auch besonders die beiden, Felder und Joe Walsh, waren dann eine tolle Kombination. Das hören wir dann beim nächsten Album.
Genau, aber die verstehen sich auch gut. Also der passt da gut. Joe Walsh passt offenbar wirklich gut rein und sorgt auch dafür, und das ist, glaube ich, bei Don Felder auch nicht ganz anders gewesen, das hat schon auch dafür gesorgt, dass diese zum Teil ja zerstrittene Band auch mal gelacht hat zwischendurch. Es gab dann ein bisschen heitere Momente oder was Ausgleichendes oder jemand, der eben dazugekommen ist, ein bisschen frischen Geist mit reingebracht hat. Aber das nächste Album dauert noch ein bisschen, und davor hat die Plattenfirma eine geniale Idee, nämlich welche?
Greatest Hits.
Greatest Hits, ja. Aber dieses nicht irgendeine Greatest Hits Sammlung, sondern es ist ein Mega-Erfolg, ein unfassbarer Erfolg. Die frühen Jahre der Eagles, 71 bis 75, erscheinen als Greatest Hits Album, und es ist ein Mega-Erfolg.
Aber es sind natürlich die besten Songs der 4 Alben. Und die, gerade auf die ersten beiden Alben waren ja nicht so hyper erfolgreich. Aber dieses Album mit diesen besten Titeln, Greatest Hits, wurde die meistverkaufte Platte überhaupt. Erst als Thriller die Platte ablöste. Also hat 25 oder 30 Millionen Mal verkauft. Also ein unfassbarer Erfolg. Und dabei waren die großen Songs, die nächsten, Hotel California und so weiter, noch gar nicht da drauf. Also das ist das Komische daran. Trotzdem ein Mega-Erfolg.
Ja. Auf jeden Fall ein Ausweis auch für die große Beliebtheit, also die übermäßige Beliebtheit dieser Band. Ich glaube auch schon, dass du kannst es ja besser einschätzen, so jemanden wie Don Henley nicht kalt gelassen hat. Also der wollte den Erfolg, aber das macht ja auch was mit Leuten, so ein Druck, oder?
Ja, und die waren auch echt beleidigt und enttäuscht oft von diesen Reaktionen der Presse. Die sprachen auch dann gar nicht mehr mit diesen Leuten, die dann immer nur kritisch waren und sowas. Und die waren echt eingeschnappt und sagten, also das stimmt doch alles gar nicht, was er da schreibt. Wir sind doch ganz anders. Also die fühlten sich echt verkannt.
Ich will kurz die lustige Anekdote erzählen, dass zwischendurch gab es dann mal ein Baseballspiel zwischen der Redaktion des Rolling Stone und den Eagles, weil man diese Fehde mal ausfechten wollte. Das finde ich eine sehr lustige Idee. Es hat aber offenbar nur richtig funktioniert, weil die Roadies wirklich spielen konnten und auch die weitere Mannschaft und nicht die Redakteurinnen oder Redakteure des Rolling Stone richtig gut beim Baseball waren. Also es war für einen guten Zweck irgendwie, und nachher war alles wieder gut. Man ist ein Bier trinken gegangen, aber finde ich eine sehr lustige Idee.
Ja, aber gut, dass ich dich nicht auf die Köpfe gehauen haben mit den Schlägern.
Hast du auch mal gegen irgendeine Band gespielt, Fußball gespielt?
Ja, schon, aber das war alles harmlos.
Also okay.
Doch, das haben wir gemacht. Ja.
Okay. 1976 kommt ein Song und ein Album raus, das schlägt dann alles. Man denkt es immer gar nicht, es geht immer weiter, aber das ist Hotel California. Such a lovely place, such ein wirklich toller Song, unzerstörbar. Und das ist die Idee, Grundidee kommt von Don Felder, dem Gitarristen.
Ja, aber er hatte einfach dieses Synonym, ja, Hotel California steht für alles, sagen wir mal Mikrokosmos für die ganze Welt. Aber den Text, den hat Henley geschrieben. Und ehrlich gesagt, ich habe mir den Text gestern nochmal ausgedruckt, weil den muss man eigentlich mal lesen. Ich tue das jetzt hier nicht, kann jeder zu Hause machen, kann sich das auch ins Deutsche übersetzen lassen. Das ist hohe Kunst, wirklich. Man denkt, er beschreibt irgendwie ein Filmszenario. Es ist wirklich wie so ein Gruselfilm, ein Horrorfilm. Später wird es dann ein Film auch mit anderen Komponenten. Da merkt man dann, er meint ja auch die Kommerzialität, das Business. Da wird hier Her Mind is Tiffany Twisted, She Got Her Majesty in These Bands. Also da kommen jetzt die großen Statussymbole. Man denkt, es geht um Kalifornien, um den Glitzer von Hollywood. Aber Henley sagt, es ging mir eigentlich um Gesamtamerika. Wir waren in dem Jahr 76, wir hatten 200. Jubiläum der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich wollte eigentlich ein Bild mit diesem Hotel California der gesamten Vereinigten Staaten beschreiben. Und das hat er hier getan. Und das klingt manchmal so ein bisschen zynisch, ein bisschen gruselig, ein bisschen spannend, man weiß nicht genau, ein bisschen, also einen so vielschichtigen Text habe ich selten gelesen und das ist schwer beeindruckend. Also sollte man sich unbedingt mal machen, kann man googeln, dann gibt es der Text sofort vor einem, dann kann man auf Deutsch drücken, dann kommt er auch noch in Deutsch, ich weiß nicht, wie die Übersetzungen sind. Aber das war schon verdammt gut, wirklich, unfassbar.
Also das ist der Text hat sehr viele Möglichkeiten, als ausgedeutet zu werden. Und dann kommt diese musikalische Komponente dazu.
Musik, ja.
Diese Gitarrenphrasen, die sich wiederholen, wo die zum Teil gedoppelt werden von Felder und Joe Walsh,
ja.
Oder zum Teil sich so gegenläufig gemacht werden.
Ja, und das ist wirklich, es fängt ja so ruhig an und steigert sich dann immer mehr. Es ist ja ein langer Song, 6 Minuten 30. Ich meine, das für einen Hit ist ja unheimlich lang gewesen.
Ja, zu lang, ja.
Nee, aber es geht. Und dann am Ende dieses grandiose Doppelsolo von den beiden, wo sie übereinander, miteinander spielen, die Phrasen doppeln sich, die Phrasen gehen ineinander, fliegen raus oder rein. Man denkt, das ist alles so gespielt worden, ist es aber nicht. Also die Realität ist die, dass es natürlich editiert wurde. Da wurden die besten Ausschnitte aus einzelnen Solis genommen und wurden dann zusammengesetzt. Das ist natürlich immer so bei solchen Plattenaufnahmen, aber die können es auch live. Ich habe sie auch live öfter gesehen und ist es genauso gut.
Also Joe Walsh, ich habe ein Interview gehört, wo er sagte, Hotel California is a beast to play.
Ja.
Es ist echt es ist verdammt hart, das zu spielen.
Ja.
Aber er kann es natürlich und sie machen es auch. Und das ist ja ein bisschen auch, die Kritik ist ja oft, dass es so glatt produziert. Aber du hast recht, die Qualität bringen sie ja mit.
Ja.
Und insofern geht das auch so weit in Ordnung, finde
ich. Ja, also Eagles, das muss man ja eins sagen. Also wenn man den Sound von anderen Schallplatten oder Platten aus den 70er Jahren vergleicht mit dem Sound der Eagles, dann ist die Eagles-Platten höchste Qualität. Richtig high Fidelity, während andere Platten irgendwo im Medium rumschwimmen. Also ne, HD hoch 10 sind die Eagles-Platten auch vergleichbar mit manchen Joni Mitchell-Platten oder anderen der Großen oder Paul Simon, aber nicht nur mit einer Bob Dylan-Platte oder sowas.
Ja, okay.
Ne? Also insofern, das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. wenn sie so wunderbar gut aufnehmen und auch so schön singen und die Harmonien sind einfach so, dass sie auch live wirklich genau so singen können. Also ich bin immer umgehauen gewesen in Konzerten von denen. Ich habe sie ja so, weiß nicht, 3 oder 4 Mal gesehen und das war schon der Hammer.
Wirklich. Warum sollte man ihnen ihr Talent auch absprechen? Das ist natürlich Unsinn. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music. Mehrere Songs sind noch bekannt von diesem Album. New Kid in Town ist auch ein sehr viel im Radio gespielter Song. Live in a Fast Lane, da merkt man Joe Walsh total, oder?
Ja, das ist ein typischer Joe Walsh Hook. Der hat ihn auch mitkomponiert, so diese kantigen Riffs. Song, der mehr so das Leben von L.A. beschreibt. Da geht's um L.A., also alles nur schnell und nur auf Äußerlichkeiten. Und das ist auch ein toller Text, den man sich auch ausdrucken kann.
Aber das, genau, das haben die offenbar zusammen ja auch gemacht, Glenn Frey und Joe genau. Walsh. Joe Walsh, sage ich schon, Don Henley meine ich. Und eben auch, es geht auch ein bisschen um dieses Äußerlichkeiten, aber auch drogenindizierte Life in a Fast Lane, alles riskieren,
alles
ganz
schnell,
egal.
Alles wichtig, nur schnell, nur wichtig, nur glänzen, nur brutal hart und schnell sein. Das ist so diese Art des modernen Lebens, das wird hier wirklich hart kritisiert und das ist insofern ein toller Text. In einem Rocksong, da ist es schon eine Leistung.
Dieses Album ist wahnsinnig erfolgreich. Es bekommt also, aber auch 2 Grammys beispielsweise.
Ah ja, Grammys, aber leider nicht den Grammy für das Album des Jahres, denn da gab es einen Konkurrenten, Fleetwood Mac.
Das war Rumors wahrscheinlich.
Rumors. Okay. Ausgerechnet diese Mega-Alben, diese beiden Monster-Hyper-Alben in einem Jahr ist natürlich dann schwierig.
Ist natürlich ein bisschen blöd, ja.
Genau. Und aber grandios Wasted Time. Henley hatte gerade seine Freundin verlassen, beziehungsweise umgekehrt. Die Beziehung war zerbrochen und das ist ein wunderbar nachdenklicher, eine Mega-Ballade von Henley, die wirklich, wirklich sehr ans Herz geht. Your baby's gone and you're all alone and it looks like the end. You're back out on the street. And you're trying to remember, oh, how do you start it over? You don't know if you can. You don't care much for a stranger's touch, but you can't hold your man. You never thought you'd be alone this far down the line. I know what's been on
You're afraid it's all been wasted time. The autumn leaves that got you thinking.
Oder dann ein Song über die Zerstörung der Umwelt, The Last Resort. Also der letzte Urlaubsort praktisch ist nur noch übrig. Die ganze andere Welt ist zerstört. Davon handelt dieser Song. Und das ist wirklich ein ganz hohes, großes Thema. Und in Henleys Augen, hat er mir erzählt, ist das einer seiner bleibendsten und wichtigsten Songs, The Last Resort, auch auf diesem wirklich außergewöhnlichen Album vom Hotel California. Das ist, wer ein solches Album basteln kann. Gut, das dauerte lange, ich glaube 8 Monate oder so weiter.
Gut, aber das ist in der Tat, hätte man auch diese Tiefe abermals den Eagles nicht zugetraut. Und natürlich vergeht auch ein bisschen, obwohl ja, wie gesagt, auch einige sehr, sehr bekannte Songs noch auf diesem Album sind, hinter diesem Monster-Song ja. Hotel California verblasst einiges dann auch ein bisschen. Ne? Das ist ganz komisch, wie das dann so wirklich im Schatten, also buchstäblich steht. Die Eagles gehen logischerweise quasi als Konsequenz, ist das immer so, lange, lange auf Tour und liefern auch jeden Abend. Und da ist es dann so, das schreibt Don Felder zum Beispiel auch in seiner Erinnerung, da spielt dann zum Teil auch wirklich Drogen eine tägliche Rolle. Oder ja. Man schnappt auch so ein bisschen über. Also er sagt zum Beispiel, erzählt zum Beispiel so Klatschgeschichten, muss ich gar nicht alles nachholen, aber dass man dann kaum miteinander sprach und quasi getrennt voneinander flog oder nicht sich sah und nur auf der Bühne quasi zusammen war. Ihm fehlte nachher diese Kameradschaft ein bisschen, dieses Zusammensein. Wir sind zusammen eine Band, weil das dann auch ein bisschen, naja, eine vorgespiegelte Illusion irgendwie ein bisschen ist. Ne?
In der Zeit war es dann schon das mittlerweile. Wenn man sehr erfolgreich ist und jeder erhöht die Ansprüche oder lebt in seiner eigenen Welt, in dieser Blase. Ich glaube auch nicht mehr, dass Henley und Frey zusammen so viel kommuniziert haben. Eines ist aber gleich geblieben, auch manchmal ein Grund für Streit gewesen, dass Henley sehr darauf geachtet hat, dass Drogen und Alkohol zwar auf Tournee eine Rolle spielten, aber nicht auf der Bühne. Er hatte den Spitznamen von der Band Grandpa. Also Großpapa ist wieder der Warner und Mahner und sagt, Großpapa sagt, wir sollen nichts nehmen. Und er hat gesagt, es kommt keiner auf der Bühne, der vorher getrunken hat oder der Kokain genommen hat, denn das macht eure Stimmen kaputt. Ihr könnt unsere Harmonien nicht singen. Und das stimmt auch. Also raspelige Stimmen können solche Harmoniegesänge nicht durchführen und konzentrierte Sachen wie Hotel California zu spielen, kannst du mit zugeballertem Kopf auch nicht. Aber trotzdem, es gab endlose Diskussionen, Streits und das ging einem so auf die Seele, dass zum Beispiel Randy Meisner ausstieg. Das war der Bassist, der vielleicht ein bisschen zarter beseitigt war, der die Stimmung in der Band nicht mehr aushalten konnte. Auch gesundheitlich das nicht mehr ertragen konnte.
Also offenbar gibt es da richtigen äußeren Anlass und zwar hatte an einem Konzert 1977 soll er... Ich glaube, er hatte eine Erkältung vorher. Auf jeden Fall sollte er Take It to the Limit singen, was ja eine sehr hohe Stimme so, aber es ist auch ein sehr hochgeschriebener Song. Und er sagte, ich schaffe das heute nicht. Hm. Und dann hat er auch mal mit Glenn Frey, der auch nicht einem Streit aus dem Weg ging, sagen wir mal, großen Stress bekommen, ja, und der ihn dazu zwingen wollte. Und das hat dann eben, das war, wie gesagt, ja, das war es jetzt
einfach. Fry war eigentlich mit ein Hauptproblem, weil der stark kokainsüchtig war. Man muss nur seine Nase anschauen, dann ahnt man das schon. Das sieht man auf vielen Fotos, dass der aber sehr, sehr wirklich streitsüchtig war dadurch. Der wirklich kurz angebunden war, der sehr egoistisch dachte und so weiter. Und das war sicher ein Hauptanlass für die Streitigkeiten in der Band. Und da stieg eben Meissner leider aus. Er konnte aber gut ersetzt werden, das muss man nun sagen. Also das Lustige ist, bei Poco damals wurde er von einem gewissen Timothy B. Schmidt, ein Musiker aus Kalifornien, der einzige Kalifornier in der Band. Er wurde ersetzt und der wurde sein Nachfolger nun auch bei den Eagles. Und okay, ein Mann, der gute Songs schreibt, der singen kann und der Bass spielt. Also perfekt.
Genau, und der offenbar auch ein sehr umgänglicher Mensch ist. Er ist ja immer noch dabei heute und sehr netter Mensch. Du hast ihn auch mal kennengelernt.
Ja, sehr, sehr angenehmer Mann. Sehr freundlich. Ich habe ihn mal kennengelernt. In der Zeit, als die Eagles nicht mehr spielten, hat er Toto begleitet als Background-Sänger. Und ich sehe auch die Toto hier in der Sporthalle auf der Bühne und sage, wer steht denn da? Timothy B. Schmidt. Den haben sie dann vorgestellt, der durfte dann einen Song solo singen. Und in der Garderobe nachher war ich mit Toto zusammen und dann kam Timothy B. Schmidt rein und sagte, nee, ich erzähle jetzt hier nicht, das ist deren Veranstaltung. Ich rede jetzt nicht, lass mich mal, schön, dass ihr hier seid und so. Und war ganz schüchtern, aber ein ganz, ganz lieber, netter Mensch als Background-Sänger bei Toto.
Okay, aber warum nicht? Offenbar passte er gut.
Er hatte Zeit.
Er passte gut da zu Toto dazu, bei so einer Stimme. Er hat wirklich eine sehr schöne Stimme. Mhm. Ist eben auch ein guter Musiker. Das erfüllt ja immer dieses Line-Up auch, weil die Eagles ja, das wirst du ja auch aus diesen Konzerten dann gesehen haben, natürlich immer diese, also Don Henley spielt Schlagzeug und so weiter, aber der Höhepunkt ist natürlich immer, sie stehen alle vorne an der Bühnenkante und singen alle mit ihren Gitarren, ja, mehrstimmig. Das ist schon so, oder?
Und in den späteren Versionen der Eagles, dann gab es dann auch noch einen zusätzlichen Schlagzeuger, weil irgendwann wollte Henley natürlich auch mal nach vorne gehen und Gitarre spielen. Also er musste nicht immer, aber früher war es so, dass er fast immer, dass er immer hinten blieb und trotzdem diese großartigen Songs sang. Das ist sau schwierig, wenn du Schlagzeug spielst und trotzdem solche Sachen singst. Also Hochachtung, wirklich. Ja, das war nun die lange Tournee nach Hotel California. Da waren sie nun auch in Deutschland. Im CCH hier haben sie gespielt im Mai 77 und es war umwerfend gut. Also ich war überrascht, wie gut. Also die Qualität war wirklich, als würdest du eine Platte abspielen. Unglaublich.
Okay.
Und wie gesagt, aber großer, großer Stress. Dann fingen sie dann irgendwann natürlich auch an, Songs für ein neues Album zu konzipieren, zu schreiben. Und das fing dann im März 78 schon an. Und das Album erschien im September 79, also über ein Jahr, eineinhalb Jahre beinahe. Und die Probleme in der Band nahmen immer mehr zu. Also
das wird auch bei allen Büchern und Quellen so gesagt, dass das einfach eine geradezu quälende Veranstaltung war. Das Album heißt The Long Run. Das war es ja offenbar auch. 1979 kommt es, du sagtest es gerade schon, kommt raus. Es war eigentlich als Doppelalbum sogar geplant, aber sie hatten nicht genug Songs offenbar.
Das Ironische war ja, dass das Album The Long Run eigentlich über Ausdauer, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit das als Thema haben sollte. Von einer Band, die praktisch einmal noch auseinanderbrechen war.
Aber das ist
krasse Gegenteil.
Das, ich weiß nicht welcher, ich glaube David Gelfman sagte irgendwann mal zu irgendeinem Kommentar, die Eagles waren von der ersten Platte an einmal auseinanderbrechen. Das ist deren normaler Zustand gewesen. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber diese Temperamente, das war ja schon von Anfang an wirklich da angelegt. Aber jetzt hatte das eben diese Zuspitzung, diese Erschöpfung sicher auch, aber große, große Drogenprobleme bei mindestens Glenn Frey und bei Joe Walsh. Bei den anderen bin ich da nicht so im Bilde, aber das wusste man auch, dass das ein ganz großes Problem war und man wirklich einen guten Tag erwischen musste mit denen, oder?
Das kam noch dazu, also das darunter leidet ja auch die Qualität und wenn du nur wenig Zeit im Studio hast, musst du dich konzentrieren, da muss es klappen. Aber wenn du viel Zeit hast, dann machst du es nächstes Mal. Und dadurch leidet also auch manchmal die Härte. We'll be right back. Nachhinein muss ich sagen, es ist aber besser, als ich es in Erinnerung hatte. Denn da sind einige ganz gute Sachen drauf. Zum Beispiel King of Hollywood ist ein Lied über einen Hollywood-Mogul. Da könnte man sagen, Me Too vorweggenommen.
Well, he sits up there on his leather rept. Looks through pictures of the ones that he hasn't had yet. When he thinks he wants a closer look, he gets out his little black telephone.
Oder ein toller Timothy Schmidt-Song, I Can't Tell You Why. Eine wunderbare Ballade. Ja, Henley Fry, Timothy Schmidt geschrieben haben, die Timothy singt.
Das ist wirklich ganz toll, finde ich. Ist ein toller Song, aber man denkt, oh, das könnte auch irgendwie klingen, ein bisschen wie die Bee Gees oder sowas.
Ja, durch die hohe Stimme auch.
Durch die hohe Stimme irgendwie.
Ja, ja,
also sie sind
natürlich
auch nicht ganz unbeeinflusst. Manches klingt auch ein bisschen wie Fleetwood Mac, finde ich.
Ja.
Sie sind nicht ganz, oder Crosby, Stills und Nash, sie sind natürlich nicht ganz allein auf der Welt und kriegen auch mit, was vielleicht wie man produziert oder wie man was aufnimmt in der Zeit.
Aber es ist eine hohe Qualität von Songschreiben. Man merkt hier wirklich, wie der Song geschrieben ist, wie die Ballade geschrieben ist. Das sind nicht nur Country Klischees oder so. Das sind hochkomponierte Songs, wie du sie auch von Elton John oder sowas kennst und von solchen Künstlern oder Komponisten. Ja, dann sind in verschiedenen Stilarten Beispiele da. Heartache Tonight ist mehr so der Rocksong, zusammen mit Bob Seger geschrieben. Der, es klingt auch nach einem Seger-Song, ne? Also.
Funktioniert aber super.
Ja, so ein bisschen belanglos, aber so ist es. Und am Schluss auch ein schöner Abschiedssong von Henley gesungen, The Sad Café. Das ist ein sentimentaler Song, da geht es darum, man trifft sich wieder in einem alten Café, in einem alten Restaurant, das es nicht mehr gibt, um Erinnerungen aufzufrischen. Und das ist also ein ganz, ganz schön, er hat gesagt, Henley, das ist über einen Ort gewesen, an dem wir uns immer früher getroffen haben. Und den wollte ich nochmal wieder aufleben lassen. Irgend so ein Hollywood, ein Café am Sunset Street. Trip.
Thank you.
Genau, und das ist offenbar auch was, was dann eben dieses Bandleben so bestimmt. Also der Erfolg ist nach wie vor riesig. Auch dieses Album ist ja sehr erfolgreich. Also es ist quasi ja nichts, was die anfassen, ist dann nicht mehr erfolgreich in Mitte der 70er. Das ist schon irgendwie erstaunlich, finde ich. Wusste man über diese Streitigkeiten eigentlich irgendwas? Oder hast du das mitbekommen?
Doch, man hat das schon mitbekommen. Man wundert sich auch, warum lange dauert das so lange? Und dann gab es schon Gerüchte von irgendwelchen Diskussionen und Streitigkeiten und warum Meissner die Band verlässt oder, ne, also, aber von einzelnen Streits, da hat man dann später erst erfahren, zum Beispiel haben sich ja Felder und Frei auf der Bühne Prügel angedroht. Auch zum Beispiel, während Best of My Love gespielt wurde, eine schöne, ruhige Ballade, fetzen die sich an, wenn du gleich in die Garderobe kommst, dann mache ich dich fertig. Ich meine, das ist natürlich, haben die Leute mitbekommen, das ist auch in der Presse gewesen. Also insofern, die Indizien kamen hervor und das waren auch einer der Anlässe für die Trennung, weil so kannst du nicht weiter eine Band weiterführen. Das geht überhaupt nicht. Und es war so weit, dass Frey dann die Band verlassen hat, hat gesagt, aus, ich mache nicht mehr. Und dann hatten sie natürlich noch eine Verpflichtung. Wir mussten noch eine Platte machen für Asylum. Und da wurde beschlossen, eine Live-Platte aufzunehmen, die ja schon eingespielt worden war. Eagles Live. Und die erschien 1980. Und die arbeiten daran. So eine Live-Platte wird ja nie 1:1 veröffentlicht, sondern da wird dran gearbeitet, Harmonie verbessert, Gitarren ausgebessert und so weiter. Frey saß in Los Angeles und hat seine Verbesserungen gemacht. Die anderen waren in Miami, wo Bill Simchick, der Produzent, saß in seinem Studio und haben da die Verbesserungen gemacht. Und es gab ja noch kein Internet. Also du konntest es nicht hin und her schicken. Also die Bänder wurden dann immer per Federal Express, wurden von Los Angeles nach Miami geschickt und umgekehrt, damit die zusammen dieses verdammte Live-Album fertigstellen konnten. Groteske Szene, wirklich. Absolut, über Monate. Ja. Okay. So, dann war es endlich fertig. Ist ein sehr schönes Live-Album, klingt wunderbar, kein Wunder. Ja, und dann war Ende der Band. Die haben sich schon 80 getrennt. Ich bin mir nicht sicher, wann genau das verkündet wurde, öffentlich. Ich hörte erst 82. Aber jedenfalls, dass die Eagles nicht mehr existent waren, war eigentlich schon klar.
Und da gibt's ja die berühmte Phrase von Don Henley, dass die Eagles erst wieder zusammenspielen, ja, when hell freezes over.
Also wenn die Hölle zufriert, dann können wir wieder zusammen spielen. Und das ist natürlich eine tolle Aussage. Und da kann ich nur Folgendes dazu sagen. Also ich habe ja mit Henley 1985 ein Interview geführt, damals zu seinem Soloalbum. Und er hat gesagt damals, also wir konnten nicht mehr weitermachen. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Es war wie eine Ehe mit eine Ehe zu fünft. Ein Druck ohne Ende, nach Hotel California was Tolles zu machen. Und wir waren dem Druck nicht gewachsen, auf Tournee zu sein, immer unter Drogen, Alkohol, unter Stress. Und es gab keine Kommunikation. Und dann mit so einer Band im Studio zu sein, ist überhaupt kein Spaß. Und er hat sich manchmal gefühlt, er sagte, er musste alles sein. Diplomat, Vermittler, Krieger, Kämpfer. Und Streiter, also das war eine furchtbare Situation für ihn, eine Zwiegespalt. Und er sagte mir in dem Interview damals, 1985, da war von einer Reunion der Eagles nicht die Rede. Er sagte, keine Chance, wir kommen garantiert nicht wieder zusammen. No Reunion, sagte er. Und er sagte, also eines Tages werden auch die Rolling Stones auseinandergehen. Also insofern macht ihr keine Sorgen, die gehen alle mal auseinander. Das war, ja, stimmt eigentlich auch nicht. Genauso wie das andere.
Ja, gut. Ne? Schlechte Prognose.
Und dann sagte er noch, das war 85, da war er 37 erst, immer noch. Mein Gott, die waren ja immer noch jung. Und er sagte, ich bin jetzt 37, ich habe genug Geld für mein Leben, mein Gott. Aber ich muss arbeiten, ich muss das machen, ne? Kann nicht nur rumsitzen oder so. Also das ist so ein guter Arbeiter, dieser Typ. Aber über den reden wir ja dann ausführlich noch später, denn er ist ein profilierter Solokünstler geworden.
Genau, das wird unser Thema werden in der nächsten Folge. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal zu den Eagles zurück. Logischerweise, denn da kommt ja auch noch was. Das wissen ja auch viele. Das hat viel Freude gemacht heute, das große Werk der Eagles bis 1980, ja, 1979, 80, vielleicht 82, wenn ihr so wollt. Das war das Thema heute in dieser Folge von Urban Pop. Vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
Servusla, ich bin Carrie Kremer und früher war ich ein Riesenfan von Andreas Gabayé.
Was ist denn Hulapalu, was gehört denn da dazu? Macht was beim Hulapalu vielleicht die Augen zu?
Ich war damals Nürnberger Volksfestkönigin, hatte 29 Dirndl im Schrank und einen gar nicht mal so kleinen Crush auf einen der größten Stars der Volksmusik. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, was singt er da eigentlich? Das war der Anfang von meinem persönlichen Breakup mit Andreas Gabayé. In meinem neuen Podcast Gabayé hinter der Lederhose versuche ich rauszufinden, was dran ist an den Vorwürfen gegen ihn. Also Sexismus, Homophobie und Nähe zu rechts außen. Wir sprechen mit Fans, Kritikern und am Ende auch mit ihm. Denn ich will wissen, kann ich Gabayé guten Gewissens wieder hören oder nicht? Gabayé hinter der Lederhose. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.